Also ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Matthäus 25, Vers 1 bis 13 in der Übersetzung aus der Basisbibel. Und zwar ist das das Gleichnis von den Brautjungfern. Wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie folgendes Gleichnis. 10 Brautjungfern nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. 5 von ihnen waren dumm, die anderen 5 waren klug. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf, seht doch, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, um ihn in Empfang zu nehmen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworteten, das geht nicht, das Öl reicht nicht für uns und euch. Geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt.
Hallo. Ja, im Predigttext geht es ja um Fest. Geht es um ein Fest. Und bald beginnt auch die Vorweihnachtszeit und damit auch wieder die Zeit der Einladungen und Feste. Und da können auch Einladungen zu Festen dabei sein, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe. Eine Feier, die so gar nicht in meinen Kalender passt, gerade in der Vorweihnachtszeit. Eine Runde, in der ich nicht so weiß, ob ich mich da wohlfühle. Da ist dann vielleicht einer oder zwei dabei, die mag ich, aber die anderen möchte ich eigentlich mit denen feiern. Oder da ist so ein Anlass auch, der vielleicht mich irgendwie komisch berührt, weil der Rahmen nicht passt. Also da sind zwar vielleicht ganz viele Menschen, aber es ist eine Hochzeit und ich bin total gegen die Ehe. Ich finde, das ist eine gesellschaftliche Institution, die ist überkommen. Da gibt es eigentlich, die unterdrückt Frauen strukturell. Ich möchte eigentlich gar nicht auf eine Hochzeit gehen. Und ich glaube, alle von uns kennen so Einladungen, die uns nicht so gut in den Kram passen. Das fängt ja schon im frühen Alter an. Wir haben ja auch einige Jüngere heute hier, wenn vielleicht ein Geburtstag ist von einer Freundin oder einem Freund. Und ja, da sind aber auch wieder eben andere, mit denen möchte ich vielleicht gar nicht zusammen einen Geburtstag feiern. Aber die Einladung bleibt und irgendwie muss ich dann damit umgehen. Vielleicht kennt ihr auch so unangenehme Einladungen, wenn die Familie sich denkt, ach, wie schön wäre es, wenn wir wieder mal in so einem richtig großen Kreis zusammenkommen. Und dann ist da auch der eine Onkel dabei oder die eine Tante, mit dem man vielleicht nicht so reden möchte, wenn es dann um Politik geht und so. Und biblische Geschichten sind ja auch immer Einladungen. Das gilt grundsätzlich für alle Texte, für alle Geschichten. Sie laden uns ein, in ein Gespräch zu gehen. In ein Gespräch, in dem ich meine eigenen Erfahrungen einbringe und mit denen ins Gespräch komme, die der Text mir so gibt. Sei es durch die Person, von der die Geschichte erzählt, oder sei es, dass da einfach was Interessantes drinsteht, was dann mich interessiert und ja, mit meinen Erfahrungen resoniert oder mit meinen Erfahrungen anschließen kann. Ich bringe dabei mich und meine Geschichten mit den Menschen und ihren Erfahrungen aus der Geschichte in einen Gesprächsraum. Und wie es bei manchen so Geschichten so ist, sie lösen nicht unbedingt Freude aus. Wie also umgehen mit so unangenehmen Einladungen? Es gibt mindestens 4 Arten und Weisen, damit umzulehnen. Man kann einfach ja, aus dem Bauch heraus absagen. Einfach sagen, nee, ich fühle mich damit nicht wohl, ich möchte nicht. Dann kann man sich Gedanken machen und dann auch zu dem Schluss kommen, ah, ich habe jetzt drüber nachgedacht, vielleicht könnte es ja gut werden, aber ich möchte immer noch nicht. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit hinzugehen, aber auch mindestens 2 Arten hinzugehen. Die eine Möglichkeit ist hinzugehen und im vertrauten und einem alten Muster zu bleiben. Also sei es bei der Familienfeier oder bei dem Freundeskreis, zu dem ich dann in meine Heimatstadt zurückkehre, wieder der dumme Junge von damals zu sein, der die gleichen Witze macht, die vielleicht irgendwie nicht mehr angebracht sind. Oder eben wieder der Sohn zu sein, der sich irgendwie alles sagen lässt. Oder eben vielleicht auch durch mein Verhalten auf der Feier, auch auf der Firmenfeier, die Party zu beeinflussen. Auf der Firmenfeier kann es sein, dass wenn alle immer nur über Arbeit reden, vielleicht mal ein persönliches Gespräch anzufangen. Ja, manchmal hat man so ein Bauchgefühl. Und ich glaube, das Gleichnis hier, was wir gerade gehört haben, das weckt bei vielen so ein unangenehmes Bauchgefühl. Da sind junge, unverheiratete Frauen, die bewertet und aussortiert werden. Da ist eine Tür, die zugeschlagen wird, wo keiner mehr reinkommt. Da ist ein Satz, der wie ein Schlag klingt: Ich kenne euch nicht. Und viele haben dieses Gleichnis in christlichen Gruppen so gehört. Du bist drin, wenn du dich vorbereitest, wenn du das und jenes machst. Und dann gibt es da die, die sich nicht vorbereiten, die bleiben draußen. Weil wir, bei Gott, wir sind eine geschlossene Gesellschaft. Bei uns kommt nur der oder die rein, die sich gut vorbereitet haben, die gewissen Regeln folgt, die sich das eigentlich genauso macht, wie wir wollen, so wie wir die Bibel verstehen. Das weckt Abwehr. Und ich glaube, das weckt sie völlig zurecht. Und das ist auch die erste Möglichkeit, mit diesem Gleichnis von gerade umzugehen. Man darf das Gleichnis, die Einladung zu diesem Text ablehnen, und zwar einfach, weil man es doof findet. Weil man, einfach aus dem Bauch heraus. Man muss gar nicht vielleicht mehr dazu sagen. Das kann dann gefährlich werden, wenn ich mich prinzipiell überhaupt nicht mehr herausfordern lasse. Wenn ich bei der Bibel nur quasi die Stellen und so nehme, die ich jetzt total gut finde und eben die mir sofort was sagen, wo ich sofort irgendwie ein gutes Gespräch komme, wo ich sofort total Lust habe, die Einladung auch wahrzunehmen, wenn ich gar nicht mehr eben irgendwo hingehe, wo es vielleicht auch so ein Ticken herausfordernd wird. Aber bei manchen Einladungen ist es auch völlig legitim und vielleicht sogar ein super guter Selbstschutz. Es gibt noch eine zweite Art zu sagen, ich komme nicht. Und die ist, wenn man sich erstmal überlegt, ob es sich lohnt, vielleicht doch hinzugehen. Sich die Fragen zu stellen, wer lädt ein? Wie sieht die Veranstaltung aus? Wer ist noch da? Und erst dann treffe ich meine Entscheidung. Das kann man bei biblischen Texten auch super machen. Da ist dann das genaue Hinschauen, heißt historisch zu schauen. Also sich in die Zeit zurückzuversetzen und zu gucken, was war da eben so los. In der Zeit, in der dieser Text geschrieben wurde und bei den Menschen, für die und von denen dieser Text geschrieben wurde. Deshalb einige Sätze zum historischen Hintergrund. Hochzeiten, wie sie im Text stehen, waren damals richtig große Dorffeste. Alle kamen. Es ging laut, fröhlich und offen zu. Und eigentlich wurde da niemand ausgeschlossen. Wir kennen es ja auch vom anderen Gleichnis aus der Bibel, wo es um ein großes Hochzeitsmahl geht, wo eher noch alle eingeladen werden, auch wenn sie überhaupt nicht erst zur nächsten Einladung erhalten haben. Da heißt es dann, kommt herbei, holt die Leute von der Straße, wir wollen nicht, dass Plätze frei bleiben. Und genauso war es bei Hochzeitsfesten. Es ging nicht um so einen elitären Kreis, sondern man muss sich das so vorstellen, da kamen ja ganze Menschengruppen zusammen, ganze Familienstämme, ganze Sippen wurden quasi so zu einer größeren Sippe. Und da blieb kein Platz leer und da waren auch eigentlich alle willkommen, gerade im Dorf. Das zweite historische Wichtige an diesem Text ist, dass die sogenannten Jungfrauen waren junge, heiratsfähige Frauen. Sie waren eben Teil einer Sippe und sie hatten eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sie waren nicht einfach nur Beiwerk, sondern wichtig. Ich meine auch im Text, sie trugen die Fackel. Das heißt nicht, sie standen da rum und nahmen in Empfang, sondern sie haben auch den Zug vom einen Haus zum anderen, also vom Haus der Bräutigam, von dem Haus der Frau zum Mann, haben sie quasi die Prozession begleitet und auch geschützt, wenn ein Angreifer kam. Also die jungen Frauen waren gar nicht mal unbedingt so Beiwerk oder unwichtig. Aber die Jungfrauen waren sehr jung. Und also meistens so 12 bis 14, eben jungen Frauen im heiratsfähigen Alter. Das heißt, in dem Alter, ich weiß, die selbst pubertierende Kinder haben, oder ich kann mich an mich erinnern, mit 12 oder 14, ich hatte nicht so das gute Gedächtnis, an alles so zu denken, was ich so brauche für irgendwelche Veranstaltungen oder für die Schule. Ich habe da eher vielleicht doch mal den Turnbeutel auch mit 12 bis 14 noch vergessen. Das heißt, für Licht und Ausstattung war normalerweise, glaube ich, auch die Sippe zuständig und nicht die Mädchen alleine. Also ob die Frauen jetzt Öl dabei hatten oder eben vorgesorgt hatten, das war auch die Aufgabe der Gruppe. Also in diesem Gleichnis, man merkt schon, gibt es viele so Ungereimtheiten. Der Bräutigam kommt mitten in der Nacht, eine Hochzeit war eigentlich nicht mitten in der Nacht. Warum stehen die jungen Frauen da alleine rum? Sie waren doch eigentlich Teil von einer großen Prozession, von einer großen Gemeinschaft, die von A nach B ging. Warum mussten sie sich selbst um ihr Öl kümmern? Warum haben nicht die anderen, die Älteren geholfen? Und vor allem, dass der Bräutigam sie abweist, das wäre eigentlich ein sozialer Skandal. Dass da jemand an der Tür klopft und sagt, hier, ich habe gehört, hier ist eine Party. Und dann sagt der Bräutigam, du feierst nicht mit. Das war für die Zeit höchstgradig unwahrscheinlich. Wie gehen wir also mit der Einladung um? Wenn wir jetzt über dieses Gleichnis sprechen und darüber lesen, dann bleibt es irritierend. Es werden Menschen ausgesprochen und ausgeschlossen. Und dann können wir auch ruhig mit gutem Grund sagen, ich habe mich mit diesem Gleichnis beschäftigt und das irritiert mich, aber diese Einladung ist heute nichts für mich. Ich verstehe es nicht so richtig und ich muss auch gerade irgendwie an andere Sachen denken. Ich habe gerade nicht die Kapazitäten, nicht die Möglichkeiten, mich darum zu kümmern. Aber, und dann ist da die dritte Möglichkeit, die Einladung anzunehmen und zu gucken, wie wollen wir mit diesen Irritationen umgehen. Eben auch darüber stolpern lassen und vielleicht wieder aufzustehen. Gerade Gleichnisse sind immer eine Einladung und keine Antwort. Das Fest ist noch nicht gefeiert, nur wenn ich die Einladung annehme. Ich kann dann selbst bestimmen, wie ich mich auf dieser Veranstaltung verhalte. Wie gehe ich an den Text ran? Wie lese ich ihn? Denn wenn wir hingehen, das kennen wir von echten Feiern, dann haben wir Möglichkeiten, diesen Text zu verstehen. Und alle, die jetzt noch dabei sind, die nicht sagen, okay, ich mag es nicht, ich mag den Text nicht, die lade ich ein, mal zu gucken, wie wir uns auf dieser Feier, diesem Gleichnis so verhalten wollen. Wir können ins alte Muster fallen. Und im Fall dieses Gleichnisses ist das alte Muster das, was ich gerade schon gesagt habe, wenn eben ganz genau gesagt wird, so ist es, das ist Jesus, der Bräutigam ist Jesus, oder die Törichten, das sind die, die nicht genug vorbereitet haben, sich nicht genug vorbereitet haben. Das ist, wenn man Gleichnisse als Gleichsetzung versteht. Wenn man nicht sagt, das ist wie, sondern das ist genau so. Wir können das an einem Beispiel machen vom barmherzigen Samariter. Da ist für manche ja total klar, der Vater, das ist Gott. Und der Sohn, das ist der, der sich von Gott abwendet und dann nach langem Weg quasi wieder zurückgeht. Aber der Vater ist erstmal einfach nur ein Vater. Und der Sohn ist erstmal einfach nur ein Sohn. Und der Bräutigam ist auch erstmal einfach nur ein Bräutigam. Der Bräutigam ist nicht gleich Jesus, nur weil uns die Geschichte oder Menschen uns das erzählen. Jesus hat die Gleichnisse nicht so erzählt, als dass es so wie, weil man muss sich vorstellen, Jesus hätte in Geheimsprache gesprochen. Man hätte quasi diesen Code gebraucht, auch damals schon zu sagen, okay, du meinst jetzt so dich als Bräutigam und du meinst jetzt so Gott als Vater. Aber ich glaube nicht, dass Jesus die Menschen herausgefordert hat, um die Ecke zu denken. Jesus hat in einfachen, verständlichen Sprachbildern gesprochen. Also wir können das Gleichnis so lesen, wie es jahrhundertelang schon so gelesen wurde, aber wir können uns auch von den alten Mustern freimachen. Wir können auf die Veranstaltung gehen und in die alten Muster fallen und ich kann wieder der Sohn sein, der nur ein bisschen, also der wieder die alten doofen Witze mit seinen Kumpels macht, oder ich kann sagen, Moment mal, wollen wir vielleicht irgendwie anders miteinander umgehen? Weil wir müssen uns ja nicht die ganze Zeit dissen, nur weil wir hier zusammen im Raum sind. Und ich glaube auch, das ist die Herausforderung dieses Gleichnisses. Denn bei Matthäus steht ja dieses Gleichnis im Kontext der Endzeitreden, wo es quasi ums jüngste Gericht geht. Das ist ja der erste Satz, wenn der jüngste Tag kommt, dann werden wir so oder so, also dann wird es so auf im Reich Gottes zugehen. Aber das ist ja nur die, also das ist ja nur der Ort, an den Matthäus das hingestellt hat. Matthäus hat ja quasi die Gleichnisse von Jesus gesammelt und dann in eine Reihenfolge gestellt, in der sie dann jetzt so stehen. Und wo und wie Jesus dieses Gleichnis gesprochen hat, das wissen wir nicht. Aber es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, warum dieses Gleichnis eigentlich gar nicht als Endzeitdrohung erzählt werden muss. Das erste ist, dass doch am jüngsten Tag nicht Menschen dann draußen sind, vor allen Dingen doch nicht die, die umkehren. Also man kann ja noch sagen, wenn man Matthäus liest, und kann man auch denken, okay, es gibt welche, die sind ganz gottesfern und die werden auch am jüngsten Tag nicht reinkommen, aber doch nicht die Menschen, die quasi dann noch an die Tür klopfen und zurück zu Gott wollen, die würde doch Gott am jüngsten Tag nicht abweisen. Also das, Jesus sagt, wer klopft, dem wird aufgetan. Und auch, ich glaube, man kann, und das machen auch einige andere, man kann diese Geschichte auch eben als soziale Geschichte mitten aus dem Dorfleben lesen. Mitten aus dem Dorf, an dem wir vielleicht Weihnachten zurückkehren. Als Geschichte über Verantwortung, Vertrauen, Angst und Zusammenhalt. Und dann erscheint dieses Gleichnis auch in einem ganz anderen Licht. Dann ist es eben keine Weltuntergangsstory, sondern eben ein Bild aus der Dorfgemeinschaft mit ganz konkreten Fragen des Zusammenlebens. Wo bleibt man zusammen und wo trennt man sich? Wo sagt man vielleicht auch, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich komme auch nicht mehr wieder? Wie geht man mit Angst um und wer sorgt eigentlich für wen? Wie schnell schließen wir andere aus? Und was passiert, wenn Panik uns voneinander wegtreibt? Wir können also diese Einladung nutzen, um etwas zu verändern. In uns und in der Welt und auf der Veranstaltung, auf die wir gehen. Wenn wir das Gleichnis als soziale Geschichte hören und nicht als Drohtext. Die erste Veränderung wäre eine Gesellschaftskritik. Dieser Text zeigt, Menschen werden zurückgelassen, weil die Strukturen nicht tragen. Der Händler hat zu. Der Bräutigam macht die Tür nicht auf. Menschen kommen nicht rein. Ich habe auch heute war noch in der Taz ein Artikel darüber, dass obdachlose Menschen ja ohne Meldeadresse gesundheitlich nicht so gut versorgt werden können. Und da helfen auch die Einrichtungen, die es quasi gibt, nicht aus. Obdachlosigkeit macht krank. Also selbst die Strukturen, die wir vielleicht haben, reichen nicht aus, um Menschen gut zu versorgen. Selbst die Obdachlosenhilfe, die es gibt, nicht. Wir können diese Veränderung auch als Gruppenkritik lesen. Da sind ja einerseits die klugen Jungfrauen. Oder die klugen, jetzt mache ich selber schon. Es ist so eingeprägt, da sind ja selbst die klugen, jungen, heiratsfähigen Frauen. Die geben ja den Tipp, ey, geht doch mal zum Händler, guck doch mal da. Sie könnten ja aber auch sagen, bleib doch bei uns, wir haben genug Öl, dass wir hier alle noch im Licht sitzen können. Warum brauchst du so viel Öl? Wieso müssen die Menschen rausgeschickt werden und erstmal, wieso müssen wir Menschen wegschicken quasi zur, ja, irgendwelcher Rüstung, die doch gar nicht nötig ist? Warum können wir nicht quasi die Gaben nutzen, die da sind? Zum Beispiel könnten ja, gibt es Menschen, die sind total strukturiert und die denken immer an alles und die haben alles mit. Und dann gibt es die haben das nicht. Aber die haben vielleicht einen guten Witz auf Lager, die können vielleicht eine gute Geschichte erzählen und die können dafür sorgen, dass in der Zeit, die wir warten müssen, auf irgendwas doch wir hier zusammen eine gute Zeit haben. Die einen sorgen fürs Licht und die anderen sorgen für die gute Geschichte. Dann können wir es auch als Selbstkritik lesen. Als Kritik daran, dass wir manchmal, wenn es irgendwie nicht so läuft, panisch werden und eben losrennen, obwohl wir genau wissen, der Händler hat schon zu. Obwohl wir vielleicht wissen, okay, wir schaffen es gar nicht mehr, ja irgendwie doch das zu besorgen, was wir machen müssen, aber versuchen es trotzdem im besseren Bewusstsein oder wieder des besseren Wissens, dass es eigentlich auch reichen würde, wenn wir eben da bleiben und uns nicht so doll verändern müssen. Wir müssen vielleicht nicht die organisiertesten und vorbereitetsten Menschen werden, um in einer Gemeinschaft was beizutragen. Und so können wir das ganze Gleichnis auch als Geschichte darüber lesen, wie eben menschliche Gesellschaft funktioniert. Als Geschichte von menschlicher Kälte, von okay, wir müssen hier alle erstmal auf einen Nenner bringen. Wir müssen hier alle das gleiche Öl, die gleiche Ladung an, ja, was auch immer haben, um überhaupt zusammen zu sein und übersehen, dass wir vielleicht unterschiedliche und andere Talente haben und in Gemeinschaft trotzdem gut zusammenleben können. Und man kann jetzt natürlich sagen, das ist ja alles total nett, aber irgendwie ist es noch so ein bisschen unfertig. Und ja, ist es, weil das ist auch, glaube ich, der Sinn von Gleichnissen, dass wir nie damit fertig werden. Eine Einladung ist noch nicht das Fest selber, es ist eine immer wieder neue Einladung. Aber ich möchte noch eine Sache erzählen, die mir dieses Gleichnis in dieser Art und Weise auch aufgeschlossen hat. Das heißt nicht, dass es dann auch schon wieder abgeschlossen hat. Denn Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Gott wählt das Törichte und Dumme. Gott wählt alle in diesem Gleichnis. Weil wenn wir mal genau hinschauen, niemand in diesem Gleichnis verhält sich sonderlich smart. Selbst die Menschen wegschicken, sorgen dafür, dass quasi die anderen nicht reinkommen. Die wegrennen, sorgen dafür, dass wir nicht, die wegrennen, sorgen dafür, dass sie sich selbst quasi aus einer Gemeinschaft rausziehen oder wieder besseren Wissens, ja, aus einer Gemeinschaft rausholen, die ihnen eigentlich gut tut. Und der Bräutigam sorgt für einen sozialen Skandal, weil er Menschen die Tür vor der Nase zuhaut, die eigentlich gerade seinen Schutz bedürfen oder gern auf seiner Party sein würden. Also Gott wählt alle in diesem Gleichnis, weil alle sich nicht klug verhalten. Und dann ergibt vielleicht auch der letzte Satz, ob der jetzt ursprünglich dazugehört hat in der Geschichte von Jesus oder nicht, wo es darum geht, dass wir den Menschensohn quasi am Ende dass wir nicht wissen, wenn der Menschensohn wiederkommt. Dann gibt auch dieser Satz so ein bisschen Sinn, weil wir ja nicht genau sagen können, okay, das war's jetzt, also das, ja, das ist jetzt der Punkt, an dem wir uns alle vorbereiten sollen, also zusammen in Gemeinschaft bleiben können und eben töricht sind und trotzdem erwählt werden, weil Gott eben uns oder alle, die dumm sind, mitnimmt. Und wir und die Gemeinschaft brauchen, um die Dummheit zu überwinden. Jesus sagt, wer klopft, dem wird aufgetan. Und ich denke, das ist auch, also wir müssen es nicht nur mit Paulus lesen, wir können auch bei Matthäus bleiben und sagen, wer klopft, dem wird aufgetan. Nicht, wer einmal was verpasst, bleibt für immer draußen, erst recht nicht, wenn er umkehrt. Die Tür Gottes bleibt offen, immer, für jede und jeden. Und so kann ich diese Einladung, dieses Gleichnis also nutzen, um meine Rolle in der Gemeinschaft neu zu sehen und zu fragen, wo bin ich klug? Und wo bin ich unbarmherzig? Wo werde ich dumm und vielleicht gerade darin Gott nahe? Wo lasse ich Menschen stehen und wo renne ich weg, statt zu vertrauen? Und ich kann mitgestalten, wie wir als Kirche, als Gesellschaft, als Gemeinschaft leben. Eben nicht ausschließend, sondern einladend. Nicht ängstlich, sondern vertrauend. Nicht in Panik, sondern im Licht füreinander, das für alle reicht. Denn am Ende gilt, Gott schließt niemanden aus, der hineinkommen möchte. Gott hält die Tür offen für uns und alle.